D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Was können Medien für Flüchtlinge in Deutschland machen?
Wie reagieren arabische Medien auf den Terror in Europa?
Ist der zu 1000 Peitschenhieben verurteilte Blogger Raif Badawi begnadigt worden?
Und wie tickt eigentlich Deutschland? Sprich, wie kommt unsere Kultur bei Flüchtlingen aus der arabischen Welt an?
Das sind einige der Fragen, die unseren heutigen Gast in den letzten Wochen und Monaten intensiv beschäftigt haben. Konstantin Schreiber, er moderiert nicht nur bei NTV, sondern macht auch die erste regelmäßige Sendung für Flüchtlinge in Deutschland und moderiert im arabischen Fernsehen. Heute Abend ist er bei uns. Herzlich willkommen.
Danke und Mahaba.
Die erste Meinung
kommt heute von Spiegel-Geschäftsführer Thomas Hass, der in dieser Woche die Streichung von 150 Stellen beim Spiegel bekannt gegeben hat. Zitat: Wir müssen uns verändern. Wir brauchen nicht nur neue Erlöse, neue Ideen für neue Produkte. Wir brauchen nicht nur neue Strukturen und ein neues Kostenbewusstsein. Wir brauchen vor allem eine neue Art der Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Flexibler, agiler, innovativ. Wir müssen alles dafür tun, dass Spiegeljournalismus auch zukünftig eine große Bedeutung hat und dass der Spiegel eine Medienmarke mit größter Stahlkraft bleibt. Dafür schaffen wir jetzt die Voraussetzungen mit der Agenda 2018. Durchwachsen und sparen gleichermaßen. Es gibt leider keine Alternative zu diesem Abbau von Stellen, wenn wir die wirtschaftliche Zukunft des Spiegels sichern wollen.
Die zweite Meinung
kommt heute vom leicht erkälteten Herrn Pähler.
Keine Frage. Für den Spiegel bedeutet die Agenda 2018 einen krassen Einschnitt für den Verlag, für die bald arbeitslosen Mitarbeiter sowieso und ich finde auch für das Selbstverständnis, dass viele langjährige und gut versorgte Spiegel-Mitarbeiter in der Vergangenheit immer wieder gezeigt haben, die Krise der Printmedien, die hat den Spiegel irgendwie mit Zeitverzögerung jetzt auch erreicht. Da kann man nur sagen, tschüss Komfortzone, willkommen in der Realität. Ich bin gespannt, wie die Zukunft des Spiegel aussieht, aber 2018, da werden wir es wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das persönliche Medienmagazin.
Vor ein paar Wochen, da haben wir euch an dieser Stelle Mahaba Ankommen in Deutschland vorgestellt. Das ist eins der ersten Medienformate, das sich explizit an Flüchtlinge richtet, die nach Deutschland kommen.
Gemacht wird das Ganze vom NTV-Moderator Konstantin Schreiber. Und als wir vor wenigen Wochen ja über Pegida und die Berichterstattung für rund 10 Minuten übers Telefon sprachen, hatten wir gemerkt, oh Mensch, da ist noch ordentlich Gesprächsbedarf. Und das holen wir deswegen auch heute nach. Denn in der Zwischenzeit ist viel passiert. Konstantin, nochmal schön, dass du bei uns bist.
Ja, freut mich auch sehr. Hallo.
Man muss ja wirklich sagen, die Flüchtlingswelle rollt weiter, um bei diesem leicht schrägen Bild zu bleiben. Mhm. In der Zwischenzeit gab es die Anschläge von Paris. Auch in der arabischen Welt ist einiges passiert. Wie turbulent ist das zurzeit für dich als Journalist?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich relativ früh damit angefangen habe, mich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, eben insbesondere durch die Sendung, ist es natürlich beruflich etwas, was weiterläuft, was einen unglaublich auch in verschiedene Ecken wirft. Gerade durch diese Anschläge, die nochmal kamen, das hat noch eine ganz andere Komponente reingebracht, eine Diskussion auch nochmal erweitert, gerade im Bereich eben natürlich Sicherheit, aber sicherlich auch persönlich. Also wenn man ein Projekt, das so emotional aufgeladen ist, macht, auch diese ganzen emotionalen Rückmeldungen bekommt, dann lässt einen das auch auf der Ebene nicht kalt. Also deswegen, die letzten Wochen waren schon so auf ganz vielen, in ganz vielen Bereichen doch sehr, ja, also haben mich unglaublich auch nochmal gefordert und bereichert sicherlich, aber auch nachdenklich gemacht.
Haben sich denn die Art und Weise, wie die Rückmeldungen bei dir ankommen, nochmal verändert seitdem?
Ja, sehr. Also nach den Anschlägen kam doch sehr viel Kritisches zurück in Bezug auf die Berichterstattung bei uns im Westen, das, was in der arabischen Welt wahrgenommen wurde, besonders natürlich dann über internationale Websites oder Medien und insbesondere auch über ja schon noch unsere westliche Lebensweise, auch die Politik sicherlich, dass gesagt wurde, naja gut, ihr seid ja selbst dran schuld. Also nicht von allen, das muss man da einschränkend sagen, aber dass es vermehrt solche Meldungen gab, die gesagt haben, das beruht natürlich auf eurer Nahostpolitik, dass ihr Israel unterstützt. Vielleicht steckt ihr auch mit Israel unter einer Decke und die Medien sind voreingenommen. Was sind denn schon 130 Tote in Paris im Vergleich zu 200.000 in Syrien? Also diese Flut von positiven Rückmeldungen, die ich in den ersten 3-4 Wochen auf Mahaba bekommen habe, hat dann auf einmal so eine ganz intensive politische Debatte auch noch bekommen oder die Rückmeldungen haben sich dahingehend verändert und das fand ich doch Ganz beachtlich.
Aber das heißt ja so, bei die Kritik, die da so ein bisschen zwischensteckt, ja auch so nach dem Motto, du bist Teil des Systems. Also ein bisschen unterschwellig, oder?
Ja, nicht in Bezug auf mich. Das kam so gar nicht an. Ich glaube einfach, dass es nur sehr begrenzte Adressaten gibt, so aus der Sicht von arabischen Zuzüglern, die zu uns kommen, vielleicht auch jetzt von einigen Menschen in der arabischen Welt, wenn es um Deutschland geht. Jetzt will ich das auch nicht überhöhen, aber ich glaube, so in einem bestimmten Bereich und auch einem bestimmten zeitlichen Fenster war ich auch mit der Sendung dort ausgesprochen präsent, weil sie eben bei Al Jazeera gezeigt wurde, weil sie bei Al Arabiya vorgestellt wurde, Sky News Arabiya, also bei fast allen großen Printmedien, auch dann online. Also ich glaube, dadurch kamen dann Leute, die mir geschrieben haben, weil ich so ein bisschen der Kummerkasten dann auch war. Aber das war weniger auf mich gerichtet, so nach dem Motto, du bist ja Teil dieses komischen Mediensystems im Westen.
Mahaba ist ja eigentlich ursprünglich als Online-Format auf NTV gestartet und seitdem jetzt das letzte Mal gesprochen worden, gab es dann eine Entscheidung, dass die Sendung auch im linearen Programm gezeigt wird. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also
hast du einfach deine Chefs genervt oder?
Nein, das war gar nicht mal meine Initiative. Also ich habe da nicht gefragt und es war auch gar nicht meine Idee. Also das ganz im Gegenteil. Das war dann das war die Idee der Chefredaktion. Naja, ich glaube, es hat schon in der Tat Nerv getroffen. Also von den Rückmeldungen sowohl jetzt im medialen Bereich als auch von den Zuschriften, von den Abrufzahlen kann man sagen, das hat jetzt schon irgendwie eine Marke gesetzt in der ganzen Diskussion, war es sehr präsent bei uns, auch im Nahen Osten tatsächlich. Und das ist ja im Grunde auch die Funktion von Medien, also dass man Diskussionen aufgreift und eine Plattform ist, um gemeinsam über aktuelle Dinge zu sprechen. Und dafür eignet es sich offenbar. Und warum dann nur online? Es wird im Fernsehen anders funktionieren. Es ist viel, viel länger. Es ist dann wirklich eine 40-minütige Sendung mit Talk und Reportagen. Das dann auf Deutsch mit arabischen Elementen. Also die Zweisprachigkeit ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal der Sendung. Die werden wir auch in irgendeiner Weise im Fernsehen dann so transportieren, wobei wir natürlich im Fernsehen ein deutsches Publikum ansprechen grundsätzlich. Aber ja, es wurde auch viel über Integrationsfernsehen natürlich geredet. Ich glaube, das kann man damit nicht vergleichen. Aber so der Bedarf, dass man sich austauscht, dass man vielleicht auch gerade nach den Anschlägen so ein bisschen über die Ängste, auch über Vorurteile spricht, da sehe ich schon, dass das unmittelbar da ist. Im Moment auch nicht, also es gibt es noch nicht. Es gibt keine Plattform dafür, im Fernsehen schon gar nicht.
Lass uns doch über eine ganz andere Plattform sprechen, über die wir in dieser Sendung vielleicht auch noch etwas näher gleich auch mal reden können. Du hast ein Buch zurzeit in Planung, das heißt So tickt Deutschland. Das soll quasi ja irgendwie auch an Mahaba anknüpfen, vielleicht weil du sagst, die 40 Minuten Fernsehsendezeit reichen auch noch nicht. Oder was ist der Grund, warum gibt es auch dieses Buch demnächst?
Ja, auch da muss ich sagen, das war gar nicht meine Idee. Auch da ist jemand auf mich zugekommen. Also das und das, was ich eben schon sagte, gilt ja auch da. Das bestärkt ja dann doch den Eindruck, dass es offenbar, ja, dass es Interesse gibt, ne? Also ich bin nicht mit diesen Ideen hausieren gegangen, sondern ganz offensichtlich treibt es Leute um und es treibt auch Verleger um, wie man das Ganze eben im Buchbereich dann mit einem noch längeren, mit einer noch ausführlicheren Fläche darlegen kann. Und ich sehe schon auch in der Tat, und darum wird es auch gehen, dass wir sehr intensiv und vielleicht noch intensiver als vorher darüber nachdenken müssen, wie definieren wir eigentlich uns? Was sind die Erwartungen, die wir an Menschen haben, die zu uns kommen? Und wie kann ein realistisches Szenario in der Zukunft aussehen, wie wir miteinander leben? Das schwingt alles so in der Diskussion natürlich mit oder in den Diskussionen, die wir haben. Aber ich glaube, so richtig konkret wird darüber nicht gesprochen. Auch wenn Frau Merkel sagt immer, wir schaffen das. Also meine Gegenfrage wäre immer, wie soll das dann aussehen? Also wonach bemisst sich der Erfolg, wir schaffen das? Was sind die Kriterien? Heißt das, die sollen Christen werden? Heißt das, die sollen alle im Schnitt 3.000 Euro im Monat verdienen? Heißt das, die Arbeitslosenquote unter Zuzüglern soll unter 15% liegen? Also es müssen ja Maßstäbe sein, dass man nach einer bestimmten Zeit sagt, okay, jetzt haben wir es geschafft. Und das sehe ich einfach nicht, dass das überhaupt besprochen wird. Das ist ja eine ganz schwammige Ankündigung, mit der man auch gar nicht messbar letztlich ist. Also man muss sich ja überlegen, in 5 Jahren, wie soll es dann aussehen? Was kann man schaffen? Was sind die Voraussetzungen? Was sind das für Leute, die zu uns kommen? Und was kann man von denen erwarten, auch in einem überschaubaren Zeitraum?
Woher kommt eigentlich dein Bezug zur arabischen Welt?
Ich habe schon, als ich jünger war, längere Zeit bei Freunden der Familie in Syrien verbracht. Ich habe dann als Reporter im Libanon gearbeitet, auch später in Ägypten, einige Jahre in Dubai gelebt. Also es hat sich aber immer so ergeben tatsächlich. Es gibt ja Leute, die von sich oder die wollen, dass sie Nahost-Experten werden oder überhaupt journalistisch sich mit dem Bereich auseinandersetzen. So war das bei mir gar nicht. Also es hat immer verschiedene Möglichkeiten gegeben. Es hat sich ergeben, auch viele Zufälle, dass sicherlich zum Beispiel, als ich mit meinem Jurastudium fertig war, der 11. September sich abgespielt hat, anschließend auch die Invasion im Irak und da natürlich Leute gesucht wurden, die eine Affinität haben und damals gab es noch viel weniger als heute und so habe ich den Weg letztlich in den Journalismus gefunden.
Aber was finanziert dich, fasziniert dich diese Lebenswelt, ist die finanziellen Sachen klären wir gleich.
Ich finanziert von da keiner, also nicht, dass da falsche Eindruck entsteht.
Fasziniert, also viele sagen mir so, die finden Amerika spannend und fühlen sich da auch so von der Lebensweise so ein bisschen angesprochen und beschäftigen sich da sehr viel mit. Ist das bei der arabischen Welt bei dir der Fall?
Gut, also wenn man auch so viel Zeit dort verbringt, dann hat es sicherlich auch eine emotionale Komponente, weil man natürlich an Dinge denkt, die einen geprägt haben oder schöne Ereignisse, vielleicht auch irgendwie Sachen, die für einen selber einschneidend waren. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass ich eine ganz große kritische Grundhaltung da doch bei vielen Dingen habe. Also ich habe jetzt keine verträumte 1001-Nacht-Einstellung zur arabischen Welt, so überhaupt nicht, sondern ich sehe, dass viele Dinge tatsächlich sehr dysfunktional sind. Aus verschiedenen Gründen, sicherlich aus traditionellen religiösen Gründen, auch aus demografischen Gründen. Bei 3% Bevölkerungswachstum im Jahr und ohnehin schon 30% Arbeitslosigkeit muss man kein Hellseher sein, um zu sagen, das funktioniert mittelfristig nicht. Ich finde tatsächlich, dass die arabische Welt mehr als andere Kulturräume auf der Welt vor der großen Herausforderung stehen, irgendwie sich mit der Moderne vereinbaren zu müssen. Also ich glaube, die Diskussion gibt es auch woanders, die gibt es auch in China, die gibt es auch in Indien, die gibt es auch in Russland. Aber ich glaube, nirgendwo sind die Hürden so groß, weil die traditionelle Lebensweise doch so konträr ist zu dem, was man heute eigentlich von Menschen erwartet, dass Frauen arbeiten, dass man irgendwie mobil ist, dass man durch Bildung sich Profil und Arbeitsmöglichkeiten schafft. Und das sind leider einfach Sachen, die dort bis heute ganz überwiegend so nicht gesehen werden. Und das fasziniert mich letztlich. Also sicherlich dann die Reibung und auch die, wie soll man sagen, kritischen Herausforderungen.
Was mit Medien? Das hintergründige Medienmagazin. Konstantin Schreiber ist heute Abend zu Gast bei uns und er ist kein gewöhnlicher Gast, denn er ist auch kein gewöhnlicher Nachrichtenjournalist, weil er moderiert bei NTV das erste regelmäßige Magazin für Flüchtlinge.
Im arabischen Fernsehen hat er auch ein eigenes Format, aber in Zeiten von Terror und Flüchtlingen bist du auch sehr gefragt, haben wir gerade schon gehört. Du hast dir mal angeschaut, wie die arabische Welt über den Terror von Paris berichtet hat. Vielleicht erklär doch erstmal, mit welchen Erwartungen du an diese Recherche rangegangen bist und wie sie sich dann letztendlich erfüllte.
Das war jetzt gar keine Recherche, die ich mir vorgenommen hatte, sondern ich verfolge natürlich ganz normal auch, also was arabische Medien berichten. Ich gucke regelmäßig mir die Programme im Netz an, auch im regulären Fernsehen und ich sehe natürlich auch bei Twitter oder bei Facebook, weil ich den Seiten folge, was dort berichtet wird und sehe dann auch die Diskussionen dort. Und das war dann für mich relativ schnell und auf erschreckende Weise deutlich, dass es nach den Anschlägen von Paris eine sehr große Meinung gab, die abwich von vorherigen Anschlägen im Westen. Also wir hatten ja schon in Madrid und in London Terroranschläge, ganz abgesehen vom 11. September sowieso. Und da war es dann doch immer so, dass so der Grundtenor war, das bringt Schande über den Islam, dass es diese Anschläge gibt und die armen Menschen und unser Beileid und Not in My Name, diese Initiative, die bei Twitter sehr groß war. Und das war tatsächlich auf ganz erschreckende Weise nach den Anschlägen von Paris dann anders. Da war sowohl jetzt auch in den Medien, manchmal mehr, manchmal weniger deutlich, als auch vor allem natürlich dann in den Kommentaren zu sehen, das sind Heuchler, ja, der Westen, der heuchelt. Diese paar Toten, wir erleben den Terror jeden Tag. Hier gehen, ob in Bagdad, Tripolis, mittlerweile auch Kairo oder Damaskus jeden Tag die Bomben hoch. Warum wird der Eiffelturm nicht in der syrischen Flagge angestrahlt? Also das waren so Fragen, die kamen sehr massiv bis hin zu ganz klar islamistischen Parolen. Und das nicht nur ein, zwei, sondern sehr, sehr vielen, die sagen, solange Palästina nicht befreit ist, soll Angst und Schrecken in ihren Herzen herrschen und jetzt müssen wir noch mehr, wir dürfen nicht nachlassen, da müssen mehr Anschläge folgen. Und die mitfühlenden Kommentare musste man wirklich suchen. Wichtig in dem Zusammenhang ist trotzdem für mich immer noch zu sagen, na gut, das Phänomen haben wir natürlich auch im Westen, dass Social Media gerade von, sagen wir, extremen Meinungen sehr bespielt werden. Also ich bin immer auch trotzdem vorsichtig, jetzt empirische Rückschlüsse darauf zu ziehen, was den Anteil an der Gesamtmeinung angeht. Ich glaube, dafür taugt es nicht. Aber es gibt so einen Trend wieder, der da ist.
Was glaubst du, was hat denn zu dieser Veränderung herbeigeführt, dass es diesmal anders ist?
Na, ich glaube schon, dass sich die Lage im Nahen Osten eben nochmal so akzeleriert verschlechtert hat. Also, dass Syrien tatsächlich auf die totale Anarchie zusteuert, dass der Jemen im Krieg versinkt, dass die Situation in Ägypten auch nicht besser wird, sondern eher schlechter, dass Libyen auseinanderfällt. Also, ich glaube, es herrscht grundsätzlich gerade in der arabischen Welt so eine bange Erwartung, dass das alles nicht besser wird, sondern noch viel, viel, viel schlimmer. Und dass die Menschen eben in der Tat, deswegen kommen sie ja auch als Flüchtlinge, in der gesamten Region für sich und ihre Kinder keine Perspektive mehr sehen. Und das überträgt sich dann, oder wenn sie dann sehen, wie wir im Westen mit einem Anschlag umgehen und sich aber selbst in einer Welt wiederfinden, die im Grunde wirklich schon anarchisch ist, kann ich zumindest verstehen, wo der Gedanke herkommt. So nach dem Motto, naja gut, wir werden hier irgendwie nicht so gesehen oder werden vielleicht vergessen. Wobei man natürlich sagen muss, dass Syrien für uns mittlerweile ja eine Top-Nachricht ist oder die Nachrichtenlage sehr beherrscht. Also auch da, glaube ich, ist die Wahrnehmung vielleicht auch etwas verzerrt.
Wie nehmen denn eigentlich die Menschen im arabischen Raum die Berichterstattung über sie bei uns in den Medien wahr? Ist das überhaupt ein Thema da? Beschäftigt man sich mit der Fragestellung?
Jetzt in Bezug auf Flüchtlinge im Speziellen oder die arabische Welt allgemein?
Ich glaube jetzt eher in Bezug auf Flüchtlinge im Speziellen, also in der konkreten Situation der letzten Wochen und Monate, ja.
Ja gut, gerade im Bereich oder gerade für Deutschland bedeutete das ja eher eine, ja, man muss da immer vorsichtig sein, wie man sagt, also ist das dann ein Imagegewinn oder ist das dann eine positive Rückkopplung, die man hatte. Also so würde ich es vielleicht noch eher ausdrücken, weil doch schon sehr intensiv über diese Willkommenskultur berichtet wurde. Auch die Bilder gerade vom Bahnhof in München, als geklatscht wurde, als die Menschen so viele Hilfsmittel dort abgeliefert oder hingebracht haben. Das wurde schon ganz, ganz intensiv gezeigt und das wurde auch wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch zum Teil der Anlass eben dieses Erfolges von Mahaba, den wir alle gar nicht erwartet haben. Also es passte einfach gerade in der arabischen Welt auch in die Nachrichtenlage. Man hatte eine Kanzlerin, die gefühlt sagte, willkommen. Man hatte die Bilder aus München und dann noch einen deutschen Blonden, der auf Arabisch Mahaba, also willkommen, sagte. Also es ist schon sehr ungewöhnlich, dass alle arabischen Medien sowas aufnehmen. Und ich glaube, das war gerade der Grund. Also es passte in dieses Bild, was man für einige Wochen von Deutschland hatte.
Du hast ja im April das Buch 1000 Peitschenhiebe herausgebracht. Das geht um den saudischen Blogger Raif Badawi. Der ist ja verurteilt worden zu den 1000 Peitschenhieben. Und du hast die Blogtexte, die ja zu seiner Verurteilung geführt haben, wieder rekonstruiert, herausgebracht. Jetzt gab es wohl vor ein paar Tagen das Gerücht, dass es eine Begnadigung geben sollte. Ist das nur ein Gerücht oder gibt es da schon einen neueren Stand?
Ich stehe auch natürlich nach wie vor in Kontakt mit Badawis Ehefrau in Safaida in Kanada und wir können das bis zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen. Also es gibt wohl ein Dekret oder eine Untersuchungsanweisung, das mehr so eine Art Haftprüfung oder Urteilsprüfung ist. Haftprüfung kann man nicht sagen, eine Urteilsprüfung. Aber also von Begnadigung würde ich auch da nicht reden. Also es geht, glaube ich, so wie ich es übersehe, darum zu überprüfen, ob diese 1000 Peitschenhiebe, die 950, die noch ausstehen, ob die dauerhaft ausgesetzt werden oder nicht. Also von einer Entlassung aus der Haft, das sehe ich da nicht, dass das überhaupt zur Debatte steht.
Hat da womöglich die Öffentlichkeit, die ja verschiedene Projekte, wie zum Beispiel auch das Buch, da geholfen?
Ja, da streiten sich ja die Geister. Was heißt streiten sich die Geister? Aber es gab ja schon von Anfang an auch gerade bei dem Buchprojekt kritische Stimmen, die gesagt haben, um Gottes Willen, also das muss man im Verborgenen machen. Also die Politik, insbesondere Herr Gabriel, hat ja auch immer die Meinung vertreten, also bloß nicht drüber reden und bloß nicht drüber schreiben. Und ich glaube, der Außenminister ja auch. Also lieber alles ganz vorsichtig und auf leisen Sohlen. Ich und auch Frau, die Ehefrau von Raif Badawi halten immer dagegen. Und das glaube ich auch. Naja, kein Mensch auf der Welt hätte je von seinem Fall gehört, wenn es nicht von Amnesty aufgenommen worden wäre, wenn sie nicht so massiv in die Öffentlichkeit gegangen wäre. Und es hätte wahrscheinlich niemand nach seinem Schicksal gefragt.
Und vor allen Dingen, das Interessante ist ja auch, du scheinst das ja mit der Öffentlichkeit fast sogar schon ein bisschen zu provozieren. Gerade, dass jetzt vor einiger Zeit dann auch nochmal ein Preis in seinen Namen mit vergeben wurde, wo du auch mitgeholfen hast oder das mit initiiert hast. Mhm. Das scheint dir ja das ganze Thema ein Anliegen zu sein. Warum?
Ja, also ich, wie soll ich sagen, also es entspricht schon meiner politischen und westlichen Grundhaltung, dass ich es gut finde, dass ich in einem Land lebe, wo ich meine Meinung sagen kann und ich schon davon ausgehe, dass es sowas wie universelle Menschenrechte gibt und das einfach dazugehört. Und der Fall ist einfach so erschreckend und so anarchisch und so archaisch. Also gerade die Peitschenhiebe, also gegen einen Blogger, das ist ja auch, also als das hätte man sich nicht ausdenken können für einen Film oder für eine Horrorsatire, wie man es nennen möchte, dass man also mit der steinzeitlichsten aller Methoden gegen ein neuzeitliches Medium irgendwie angeht. Das ist ja, das regt einen, also regt ja nicht nur mich auf, das regt ja Menschen weltweit auf. Also das rührt einfach, glaube ich, an so unser Grundverständnis. Und gleichzeitig spielt dabei für mich auch eine Rolle, dass wir genau das, also auf politischer Ebene, das glaube ich sogar hinnehmen würden. Also wenn der Protest nicht da wäre, würden wir weiter also unsere Delegationen nach Saudi-Arabien schicken, da würden wir Geschäfte machen. Ich glaube, der Wirtschaft ist das auch nicht recht, dass wir über so einen Fall berichten, weil das bringt ja Sand ins Getriebe. Also das ist eine Grundsatzdebatte. Wie viel ist uns unser westliches Wertegerüst wert? Opfern wir das für ein paar Aufträge? Opfern wir das für unkomplizierte politische Verhältnisse zu so einem Staat? Und ich würde immer sagen, nein. Also wenn wir anfangen, das, was uns ausmacht, sozusagen zu verscherbeln, dann laufen wir große Gefahr, dass irgendwann die den Ton angeben, die ganz andere Werte vertreten als wir.
Dann lass uns nochmal über was etwas weniger Komplexes sprechen. Wie ist das eigentlich als NTV-Moderator? Wirst du da eigentlich erkannt, wenn du in Deutschland über die Straßen läufst, egal ob jetzt an deinem Wohnort oder hier in Köln?
Ja, also vor Mahava und ein, zwei anderen Auftritten, vielleicht auch vor dem Badawi-Buch, war es deutlich seltener. Es kam trotzdem vor, manchmal auch in den erstaunlichsten Situationen. Ich kann mich daran erinnern, da war ich noch relativ neu bei NTV, da war ich irgendwie joggen morgens, ging total verschwitzt noch beim Bäcker vorbei, also nicht im Anzug, nicht mit Krawatte, und guckte mich an und sagte, sind doch bei NTV. Wo ich dachte, Mensch, also die Transferleistung muss man erstmal erbringen, den abgekämpften Menschen, der da vor einem steht, mit dem rausgeputzten Typen im Fernsehen zu verbinden. Also das kam schon vor. Jetzt seit ein paar Monaten hat das doch ganz andere Ausmaße angenommen.
Was mit Medien? Das Nahost-Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen. Wir tauchen jetzt ein in die Welt der arabischen Medien. Unser heutiger Gast, Konstantin Schreiber, moderiert nämlich auch im arabischen TV, zum Beispiel für OnTV in Ägypten. Da machst du, Konstantin, ein Wissenschaftsformat. Was ist das für eine Sendung?
Ja, das Galileo der arabischen Welt, wenn man so möchte. Na, ja, also es geht in der Tat um Wissenschaftsthemen. Wir möchten jungen Menschen ein bisschen die Welt der Forschung näher bringen, natürlich auch Interesse wecken für etwas, was, glaube ich, in der arabischen Welt eben insbesondere zu kurz kommt, so ein bisschen Erfindergeist, Forschungsinteresse und damit natürlich auch so die Brücke schlagen, auch zu uns, also zu den Möglichkeiten, die man eben hat, wenn man sich, für Ingenieurswissenschaften oder auch für Biomedizin oder sowas interessiert. Das sind sehr exotische Dinge in der arabischen Welt und das gab es so noch nicht und das läuft aber jetzt seit 4 Jahren und läuft auch sehr gut.
Der Grund, dass es das noch nicht gab, war das auch der Grund dafür, dass es zu dieser Sendung gekommen ist, oder steckt da noch was anderes dahinter?
Ja, das war, glaube ich, schon der Grund, dass es das so noch nicht gab, beziehungsweise ja, die richtige Story ist, dass Al Jazeera schon mal ein ein Technikmagazin, würde ich es nennen, gemacht hat. Und der Eigentümer von ONTV Ägypten, das ist der reichste Ägypter, Najib Saviris, ein Christ, die Idee hatte, er möchte sowas auch für seinen Sender haben. Also das war die Ausgangslage. Dann aber so ein bisschen eben mehr in Richtung Forschung. Und der war selbst auf einer deutschen Schule in Kairo, spricht sehr gut Deutsch, hat in Deutschland studiert und hatte deswegen so die Idee, na gut, wenn wir schon ein Forschungsmagazin machen, dann müssen das die Deutschen machen, weil das ist natürlich was sehr Deutsches. Und dann tourte der durch Deutschland und über drei Ecken hatten Bekannte von mir, die eine Produktionsfirma haben, Kontakt zu ihm. Und die haben dann gesagt, Mensch, da ist einer, der kann das auf Arabisch machen. Dann haben wir eine Probesendung gemacht, einen Piloten, und er fand das ganz toll. Und das war im Jahr 2011 und seitdem sind wir im ägyptischen Fernsehen mit dieser Sendung.
Und wir haben ja gerade gefragt, wie die Leute dich so erkennen, wenn du hier in Deutschland unterwegs bist. Wie ist das in Ägypten? Weil, wenn ich das richtig gesehen habe im Netz, werben die sogar auf der Straße mit Plakaten.
Genau. Also das war tatsächlich, ich würde sagen, bis zu diesem Jahr so, dass es in Ägypten deutlich... häufiger vorkam, dass man mich erkannte. Man hat mich einfach erkannt. Ich meine, der Exotenfaktor spielt natürlich da auch eine Rolle. Also wenn wir einen schwarzen Fernsehmoderator bei uns in Deutschland haben, der geht auf die Straße, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, auch höher, dass er erkannt wird. Einfach weil er so sehr auffällt im Fernsehen. Und andersrum ist es da natürlich auch so.
Selbst die palisanderfarbenen Haare von Herrn Päder fallen ja sogar auch auf der
sogar
Straße.
Sogar im Radio.
Ja, unglaublich.
Absolut.
Ja. Also muss man sich das vorstellen. Ja, also ist halt so. Wobei, was ich gerade so andeutete, also seit ein paar Wochen ist es in Deutschland irgendwie auch so, dass ich es gleicht sich gerade so ein wenig an.
Aber wie ist das? Also funktioniert das, so ein Deutscher im ägyptischen TV? Oder ist das eher auch so ein bisschen der Linda de Mol-Faktor? Also so ein bisschen so richtig gepasst hat sie nicht, aber alle fanden sie trotzdem toll.
Linda de Mol hat die nicht so richtig gepasst? Ich überlege gerade. Es ist auch so ein bisschen schon her. Vielleicht erinnere ich mich da gar nicht mehr so richtig dran.
Ich hab tatsächlich letztes Mal auf YouTube nach Clips gesucht. Warum erzähle ich an dieser Stelle nicht? Ja. Da dachte ich so, naja, so ein bisschen Fremdschämen war das schon.
Ach, tatsächlich? Ich habe die eigentlich so als ganz wirklich... Ja, putzig ist jetzt auch kein Kompliment, aber sehr unterhaltsame Frauenerinnerung, aber das mag sein, weil ich dann noch sehr klein und sehr jung war. Das nicht richtig, also sie war halt irgendwie nett und blond. Man muss vor allem auch sagen, jetzt in Bezug auf mich und Ägypten, das ist total normal geworden. Also am Anfang gab es da Rückmeldungen, aber so mittlerweile... fällt das gar nicht, also das heißt, fällt nicht auf, aber so dieses total Exotische, also es ist sehr akzeptiert. Also ich bin jetzt einfach Teil da.
Bist du da anders? Also moderierst du anders oder?
Na gut, die Themen sind natürlich auch vollkommen andere und die Moderationsumgebung ist eine andere. Also man kann das nicht vergleichen mit dem, was ich in Deutschland mache, auch nicht mit Mahaba.
Du hast ja vorhin schon viel erzählt von den Reaktionen, die du auf Mahaba bekommst. Wie ist das denn mit den Zuschauerreaktionen auf deine Sendung in Ägypten?
Also es ist weniger. Also es gab schon sehr viele Reaktionen, gerade am Anfang, wobei die häufig vor allem eben darum kreisten, na gut, ich dachte, das ist irgendwie synchronisiert und du bewegst nur die Lippen, dann habe ich mitbekommen, du sprichst ja tatsächlich Arabisch. Aber da muss man doch sagen, also die Reaktionen, die jetzt auf Mahaba kamen, waren von einer ganz anderen Schlagkraft. Also wir haben das mal überschlagen. Wir hatten innerhalb von 3 bis 4 Wochen fast 6.000 Zuschriften bekommen. Das ist nach allen Maßstäben irre. Das ist auch jenseits dessen, was man beantworten kann. Das hat es in Ägypten nicht gegeben. Also 6.000 Zuschriften, das kriegt man, ich weiß nicht, vielleicht bei einer RTL-Samstagabendshow. Also weiß ich nicht sicher, aber das kann man nicht vergleichen. Also das, glaube ich, hatte eine ganz andere Emotionalität und auch einen anderen aktuellen nachrichtlichen Aufhänger und hat eine ganz andere Woge losgetreten. Und war natürlich thematisch jetzt auch anders. Also gerade bei der Wissenschaftssendung, ich glaube, dieser Aha-Effekt spielt dann einfach eine große Rolle. Es war sicherlich sehr exotisch, aber es war nicht so, es hat ja nicht so eine emotionale Ebene getriggert.
Wie ist das ein bisschen, wenn man sich mal anguckt, wie Medien ticken? Also zum Beispiel grundsätzlich hier in Europa hat so jedes Medium für sich den Anspruch, wir sind unabhängig, wir wollen die Wahrheit berichten. Die einen haben natürlich so ein bisschen etwas eine andere Agenda als die anderen, aber im Grunde sagen alle so, wir sind unabhängig. Wie ist das im arabischen Raum? Da sind ja auch zum Beispiel die Besitzverhältnisse ganz andere, wer Medienangebote betreibt und so weiter und so fort. Wie erlebst du das? Weil du ja schon, dadurch, dass du ja auch eine Sendung hast, ein bisschen näher dran bist. Also ja. Was sind da so Unterschiede, die auf die du immer mal wieder stößt?
Naja, es gab ja so, sagen wir, um das Jahr 2000, ja auch 2002 herum, also der Afghanistan-Krieg, da ist Al Jazeera ja sehr groß bekannt geworden, weil die in Kabul lange auch groß vertreten waren und sehr viel Bildmaterial auch für den Westen zugeliefert haben. Das war, glaube ich, so der Durchbruch von Al Jazeera letztlich. Und das hat so ein bisschen zu einer explosionsartigen Verbreitung auch von Nachrichtensendungen und Sendern geführt. Also unter dem Label, also gerade Al Jazeera Ra'i al-Akhir, das heißt also Meinung und Gegenmeinung, also mit dem Anstrich, wir berichten so ein bisschen wie im Westen, mit verschiedenen Blickwinkeln, mit einer Objektivität oder mit einer Professionalität, die ansonsten bei CNN vielleicht ist oder bei der BBC. Und das war ein großes Erfolgskonzept, was in vielen Ländern dann imitiert wurde. Also Al Jazeera natürlich als Vorreiter, Al-Arabiya hat es dann gegeben. Es gab auch einige nationale Sender. Auch der Sender ONTV in Ägypten sieht sich so ein bisschen in der Tradition, also wirklich als Nachrichtensender, der möglichst ausgewogen berichtet am Anfang. Und das hat sich in den letzten Jahren ganz radikal verändert. Also ich glaube, niemand würde mir heute davon ausgehen, dass Al Jazeera ein unabhängig berichtender Sender ist. Also den wurde ja insbesondere während des arabischen Frühlings und während der ägyptischen Revolution vorgeworfen, doch sehr pro-islamistisch ist etwas übertrieben, aber doch sehr tendierte Berichterstattung zu betreiben.
Woher kommt das? Also ist das, weil da jemand mit dem Geld winkt oder ist das vielleicht auch der gesellschaftliche Druck, der von den Zuschauern kommt, dass sich die Macher da so ein bisschen ja, beugen oder weil sie festgestellt haben, die Intention, mit der sie gestartet haben, das funktioniert doch nicht so gut?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich denke, der Hauptpunkt ist einfach, dass der Nahe Osten vor politisch doch gerade sehr entscheidenden Weichenstellungen steht. Also wo entwickeln sich einzelne Länder hin? Das war in Ägypten so, das ist jetzt gerade in Syrien so. In Ägypten ist es erstmal entschieden, muss man ja tragischerweise sagen. Das ist ja zurück zur Diktatur. Und dass verschiedene Länder, in denen große Medien sitzen, also sprich zum Beispiel Katar oder Saudi-Arabien, die Al-Arabiya haben, das als Möglichkeit sehen, Politik zu beeinflussen in der Region. Und das war, glaube ich, vorher im Fall vom Afghanistan anders. Im Irakkrieg hatte das auch eine andere Komponente, weil es ein Eingriff von außen war. Aber jetzt haben wir es mit Entwicklungen zu tun, die in der arabischen Welt stattfinden. Und da war dann, glaube ich, die Versuchung doch sehr groß zu sagen, okay, da versuchen wir jetzt die Stimmung zu beeinflussen, so dass es sich in die Richtung entwickelt, die wir wollen.
Was mit Medien, das Medienmagazin mit Daniel Fiene und Herrn Pähler.
Du, Herr Pähler, wir sollten uns unserem Gast eigentlich erstmal erklären lassen, wie der Titel unserer Sendung eigentlich auf Arabisch heißt, wenn man das einfach so übertragen kann, oder?
Ja, kann man das denn übertragen? Also könnte die arabische Medienwelt überhaupt auch ein Medienmagazin vertragen? Und wie würde das heißen?
Was mit Medien auf Arabisch? Ich überlege gerade schon. Alam würde ich am ehesten sagen. Also so richtig wörtlich übersetzt funktioniert es, glaube ich, nicht.
Ach, schade. Gibt's das nicht so, dass aus Studenten sagen, was willst du überhaupt mit deinem Studium machen, mit deinem Jurastudium? Und dann sagst du, ich mach was mit Medien oder so.
Nochmal, also dass ich, das
wäre... Also so ist ja, da kommt ja der deutsche Titel her, wenn man Studenten fragt, hier mit Herr Pähler, du mit deinem Kommunikationswissenschaftsstudium, ja, was willst du damit mal machen?
Was mit Medien.
Ach so, lass uns doch eine Sendung dazu machen.
Okay, und das ist mit Jura?
Ich habe das jetzt auf dich adaptiert.
Aber es hat nicht funktioniert.
Offenbar stand ich jetzt auf der Leitung, es tut mir leid.
Wir wollten ja schon längst auf kabellos umstellen, aber das ist uns bei dir Radio Wissen noch nicht. Wir sind durchdigitalisiert bis zum Ende, aber das hat nicht geklappt. Meine Güte. Ha, also okay, dann würden wir uns für die arabische Welt, für unsere Medienmagazin was anderes ausdenken, wenn wir dort mal eine eigene Fassung starten würden, aber vielleicht kommen wir da ja noch hin.
Also gar keine ganz schlechte Idee, also ich denke in der Tat, das könnte ganz gut funktionieren, also und gerade in Zeiten, in denen ja man nicht darauf angewiesen ist, notwendigerweise in Kairo zu sitzen, keine Ahnung, können wir mal gemeinschaftlich drüber nachdenken.
Du bist ja eigentlich Jurist, hast auch als Reuters-Stipendiat an der Uni von Oxford geforscht. Warum hast du gesagt, ach, wisst ihr was, ich mache jetzt Journalismus?
Ich habe das vorhin so ein bisschen anklingen lassen. Das hat sich in der Tat ergeben. Also ich war nach dem Studium bei der Norddeutschen Landesbank in London, also hatte eigentlich ganz was anderes gemacht. Und dann stand der Irakkrieg bevor. Also ich weiß nicht, ob sich noch alle so dran erinnern. Es war damals ja diese Stimmung, man wusste eigentlich, dass es kommen sollte. Also es war klar, dass die USA es darauf anlegen werden, diesen Einmarsch zu rechtfertigen, auch mit Dingen, die nicht stimmten. Also es war einfach lange im Voraus klar, das wird kommen. Und deswegen hatten sich auch eigentlich die meisten Medien irgendwie darauf eingerichtet und hatten auch gesucht, wie sie sich oder überlegt, wie sie sich aufstellen für den Fall, dass es dann losgeht. Und N24 damals wollte schon ganz gerne jemanden haben, der zum Beispiel auch mal Quellen checken kann, vielleicht auch Headlines einfach durchsieht, schaut, stimmt das, was wir berichten, was vielleicht die Agenturen berichten, und wollte jemanden haben, der Arabisch spricht. Idealerweise, der nicht Araber ist, einfach um die Unabhängigkeit noch besser zu gewährleisten. Und da sagte jemand, ich kenne da einen, ja, und dann ging das relativ fix, habe mich angerufen, ja, sie haben ja noch keine Vorerfahrung, was Medien angeht, aber hätten sie nicht mal Lust, was zu machen? Und ich war halt sehr jung, als ich auch mein Examen gemacht habe und angefangen habe. Ich habe auch gerade so in der Tat überlegt, Mensch, ist das hier wirklich das Richtige, was ich will? Und dann habe ich so meine Koffer gepackt, habe gedacht, na gut, warum nicht mal ausprobieren? Aber es hat sich, ich habe vorher noch nie einen Newsroom gesehen. Ich hatte noch nie auf dem Schirm, dass ich irgendwas mit Medien oder Journalismus mache. Gar nicht. Und saß dann da und dann hatte ich eine ganz, ganz spannende Zeit. Ich glaube, ich war dann 7 oder 8 Monate da und das hat mich dann eben in Verführung gebracht.
Das heißt, es war dir schon relativ schnell klar, dass du zur richtigen Juristerei so nicht wieder zurückkehren würdest?
Nee, gar nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, auch ganz lange, ich mache das sozusagen als Zusatzqualifikation und mache dann irgendwann wieder die Rolle rückwärts. Ich glaube, dass man mit etwas abschließt, was man studiert hat, wo man auch schon beruflichen Einstieg geschafft hat, das macht man nicht über Nacht und auch nicht so leicht. Das hat lange gedauert. Ich glaube, das war erst nach dem Volo tatsächlich, was dann an, also mein Volontariat, was sich unmittelbar angeschlossen hat, und dann gleich dem ersten Job, dass ich dachte, okay, nee, das kannst du jetzt vergessen. Da war ich also nach dem Volo, da war ich 26, 27.
Hast du bei der Deutschen Welle gemacht?
Ne? Habe ich bei der Deutschen Welle gemacht, genau. Und da war dann klar, okay, nee, also ich werde jetzt hier nicht noch zurückkehren und wieder irgendwas Juristisches machen. Aber es hat gedauert.
Was hält dich jetzt im Journalismus? Was treibt dich an?
Naja, es ist schon ein Traumberuf. Also wenn man, ich glaube, die Hürden wirklich irgendwie so da anzukommen, dass man die Fläche auch hat, Themen selbst zu setzen und auch zu beackern und dass man sowas wie jetzt auch so eine eigene Sendung auf die Beine stellen kann, damit eben sichtbar ist. Ich glaube, das dauert. Also das ist nicht leicht, aber wenn man erstmal da so angekommen ist, dann ist es ja der totale Traum. Man nimmt an gesellschaftlichen Debatten teil, du verfolgst Zeitgeschehen, du kannst auch selbst irgendwie Impulse geben. Das ist schon super.
Das ist total interessant, auch gerade so ein bisschen, wenn man den Dingen ein bisschen Zeit gibt. Ne? Also du hast gerade gesagt, wenn dein Volo zu Ende war, das ist jetzt bald 10 Jahre her um den Dreh.
Ja, genau, 2006.
So, ja. Also wenn ich so überlege, Herr Peller, ne, wie lange wir hier jetzt schon so drin sind und was auch so der Unterschied ist zu den Debatten, die man mit Leuten, die mit einem eingestiegen sind, die man geführt hat, wo man sich erstmal selbst mit dem Alltag beschäftigt hat, und wenn man schaut, was die teilweise heute, ja, die durchgehalten haben und die weitermachen, was sie teilweise für tolle Chancen haben, was sie gestalten können, ist schon beeindruckend. Also interessant ist auch nochmal zu sehen, dass sich durchhalten hält, also wirklich auch lohnt.
Ja, das sicherlich, wobei es ist schon, ich vergleiche Medien und Politik schon sehr miteinander und ich glaube, es ist auch sehr ähnlich. Es gibt halt wenige wirklich herausgehobene und Positionen, in denen man das eben kann, was ich gerade sagte. Also wirklich mitgestalten auch und eben doch sehr, 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 sehr viele, die teilweise unter recht schwierigen Bedingungen dort arbeiten. Also ja, ich würde immer sagen, es ist ein Traumjob, aber es kann sich alles so entwickeln, das muss es aber nicht, das muss man auch deutlich sagen.
Wir sind ja hier auch immer mit einem gewissen Serviceanspruch ausgestattet bei Was mit Medien. Wenn du jetzt sagst, quasi die das jetzt hören, die noch Nachwuchs sind, die wollen auch rein in die Medien, was würdest du denen als Tipp mit auf den Weg geben?
Ja gut, ich habe das ja nun selbst recht klassisch gemacht. Ja, ich habe irgendwie studiert, habe ein Volontariat gemacht, habe, wenn man so möchte, irgendwie meine Nische so besetzt, obwohl das alles gar nicht so geplant war, aber noch von außen sieht es, glaube ich, so aus. Ich glaube, es ist heute noch wichtiger geworden, seine Themen zu finden und möglichst präsent und multimedial darzustellen. Also jetzt ist Maha aber, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie etwas, wenn es eine gute Idee ist, das muss gar nicht irgendwie besonders aufwendig und langfristig produziert sein, aber wie man mit einer klugen Multimedia-Idee wahnsinnig gut durchstarten kann und auf sich aufmerksam machen kann. Ich glaube, sowas ist heute wichtiger denn je. Also, dass man einfach sich überlegt, was sind die speziellen Expertisen, die ich mitbringen kann und wie kann ich die möglichst gut sichtbar machen. Meine persönliche Einstellung ist, ich würde immer gar nicht so sehr mehr in Schablonen denken, wie ich mache erst ein Volontariat und dann mache ich das und dann ist es irgendwie Nachwuchsredakteursvertrag. Kann funktionieren, aber ich glaube, die Welt hat sich da ein bisschen anders entwickelt.
Und gut, dass du kein Jurist mehr bist, weil dann brauchen wir dich natürlich nicht die Frage stellen, was du mit deinem Vermögen machst, ob du es auch stiften meine würdest,
Millionen.
So deine Millionen, ob du die auch zu 99% abgibst wie Mark Zuckerberg. Mindestens. Da fragen wir lieber Britta Wedeling. Sie arbeitet ja für Good Old Print, da habe ich gehört, da verdient man noch ganz gut, ne, Herr Perder?
Soll so sein. Ne?
Die Handelsblatt-Korrespondentin, ich gucke gerade auf die Uhr und wir sind schon wahnsinnig spät. Aber wir rufen noch kurz bei Britta an.
Wedeling.
Hallo Britta, wir sind's.
Hallo, wir spenden dir 1% unserer Zeit.
Hallo. Oh mein Gott. Ja, und ich habe mich diese Woche damit beschäftigt, dass Mark Zuckerberg einen großen Teil seines Unternehmens an eine Firma überführt, ja. Was durchaus hier zu viel Diskussionen geführt
bei
hat.
Bei euch in Amerika auch, die Deutschen sind ja mega skeptisch, da sagen die eher so, Mensch, hätte der mal gut Steuern, würde er mal ordentlich Steuern bezahlen, dann würde man das ihm auch gönnen, dass er jetzt das Geld stiftet. Wie ist das in den USA?
Ja, es ist tatsächlich so, dass in den ersten Tagen und in den ersten Momenten natürlich die Überraschung und auch, und das sehe ich ja nach wie vor auch so, das Erstaunen, dass er diese generöse Geste macht, natürlich sehr groß war und dann die Leute aber doch ein bisschen genauer hingeschaut haben und gesehen haben, naja, so ganz klar ist es bisher noch nicht, wohin das Geld geht, unter welchen Voraussetzungen das ausgegeben wird. Bei der Rechtsform, die er gewählt hat, handelt es sich nicht um eine klassische Stiftung, sondern um eine Firma, die also in der Wahl der Ziele, die sie finanziell unterstützen kann, wesentlich freier ist als eine Stiftung. Das ist ein Teil. Zum Zweiten ist völlig unklar, welche Projekte damit gefördert werden sollen. Das ist in dem Brief ja recht grob, sage ich mal, umrissen. Und dann ist natürlich auch so, dass zumindest die ersten Steueranwälte jetzt sich hingesetzt haben und auch sich überlegt haben, Mensch, wenn wir das mal hochrechnen, wie viel Steuern er damit spart, und das ist doch erheblich, stellt sich da doch ein bisschen anderes Bild dar als zu Anfang gedacht.
Britta, herzlichen Dank für deinen Input aus dem Silicon Valley. Das hat auf jeden Fall große Freude gemacht. Und nächste Woche, da hören wir den großen Jahresrückblick mit dir. Da bin ich schon sehr drauf gespannt, weil dann verabschiedest du dich schon in den Urlaub.
So sieht's aus.
Britta, bis dann. Ciao. Und Herr Perler,
ja,
das war eine große Freude heute Abend wieder. Wir bedanken uns bei unserem Gast Konstantin Schreiber und wir hören uns dann kommende Woche wieder zu einer Stunde Was mit Medien.
Mhm.
Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.